Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, den 13. Februar 2024. Wir werden gerade bombardiert mit schlechten Nachrichten aus Deutschland. Die Hiobsbotschaften jagen sich und die Kunst besteht darin, die gute Laune, die Zuversicht nicht zu verlieren, ohne die Wirklichkeit auszublenden. Das werden wir im Folgenden probieren. Zu reden gegeben, zu denken gegeben hat ein ausführlicher Bericht im US-Portal Bloomberg unter dem Titel «Deutschlands Tage der industriellen Supermacht sind vorbei», gewissermaßen ein grüner Sieg. Umfassend listen da die Kollegen von Bloomberg auf, warum Deutschland abrutscht, absackt, punkto Wohlstand und Produktivität. Auch die Abwanderung von Arbeitsplätzen wird analysiert. Und man kommt zum Schluss, das sei die Folge einer anti-marktwirtschaftlichen, grünen, gewissermaßen Deindustrialisierungspolitik. Das ist alles richtig, aber ein wichtiger Aspekt wird hier natürlich ausgeblendet, nämlich die geopolitische Dimension. Die Schwierigkeiten Deutschlands haben natürlich auch damit zu tun, dass man am Rockzipfel der Amerikaner in den Strudel dieser geopolitischen Auseinandersetzungen geraten ist und genau das eben nicht macht, was Deutschland, was die Bundesrepublik seit vielen Jahrzehnten gemacht hat, nämlich eine gewisse Ausgleichsposition zwischen Ost und West einzunehmen. Zwar verbündet mit den Amerikanern, aber gleichzeitig, dies vor allem seit der Kanzlerschaft von Willy Brandt, auch nach Osten ausgreifend, die Hand nach Osten ausstreckend. Und diese Balance, diese Mittelstellung ist meines Erachtens eine ganz große Stärke Deutschlands. Und wenn man diese Mittelstellung, die natürlich auch im historischen Kontext etwas toxisch, etwas umstritten ist, aber wenn man diese Mittelstellung aufgibt, dann gibt man eben auch ganz entscheidende Trumpfkarten preis. Und deshalb glaube ich, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie kommt Deutschland aus diesem Elend, aus dieser selbstverschuldeten Misere wieder heraus, dann gibt es zwei Antworten. Erstens zurück zu den Grundsätzen der früheren Bundesrepublik. Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, keine extreme Marktwirtschaft, sozusagen eine abgefederte Marktwirtschaft. Dann natürlich Bescheidenheit in der Politik, nicht dieses großtuerische Weltbeglückungssyndrom, das uns heute da allzu oft begegnet. Ein Föderalismus, das heißt ein Staat, der auch die Eigengesetzlichkeit, das Eigengewicht der Bundesländer ernst nimmt, also nicht dem Zentralismus huldigt und eben eine grundsätzlich weltoffene, auf industrielle Perfektion und sehr gute Dienstleistungen ausgerichtete Globalisierungsfähigkeit, um es etwas abstrakt auszudrücken. Kurzum, Deutschland könnte sich in dieser Hinsicht vielleicht auch etwas an der Schweiz orientieren. Die Schweiz ist ein Kleinstaat, der es immer wieder geschafft hat, ohne geopolitische Allüren sehr erfolgreich zu sein auf der Weltbühne und das dann ganz stark verbunden mit einer außenpolitischen Neutralität. Meines Erachtens wäre das auch nicht der schlechteste Kurs für die Bundesrepublik Deutschland. Da wäre aber noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands können nicht isoliert von den außenpolitischen Einstellungen und Gewichts- und Akzentsetzungen verstanden und gelöst werden. Letzter Punkt. Ich will da nichts schön färben, ich will da nichts schön reden, aber wir haben das gestern schon festgestellt, Krisen sind ein Segen. Und eines der ganz großen Probleme aus letzter Zeit bestand ja darin, dass man Krisen gar nicht mehr zulassen wollte, dass man da mit Unsummen von gedruckten Euros versuchte, diese Krisen, die Probleme im Geld zu ertränken. Aber so lösen sie eben die strukturellen, die grundsätzlichen Probleme nicht. Krisen sind ganz wichtige Anpassungsprozesse. Krisen sind sozusagen der Einbruch der Wirklichkeit in die Welt der menschlichen Illusionen. Und wenn sich der Mensch dagegen sperrt, wenn er sich dagegen verweigert, ja, dann entfernt er sich immer weiter von der Realität, taucht immer weiter ein in seine Illusionen und im Kampf gegen die Wirklichkeit, das muss ich Ihnen nicht erzählen, gewinnt am Schluss immer die Wirklichkeit. Das führt mich zu einem doch halbwegs positiven Fazit. Diese Krise ist nicht nur eine Chance, sie ist auch notwendig und sie ist heilsam, wie wenn ein etwas krankheitsgeplagter Körper nach einer schweren Therapie, sozusagen nach einer Chemotherapie, wieder gesund wird. So etwas scheint Deutschland derzeit durchzumachen, beziehungsweise am Anfang zu stehen. Wie weit es noch nach unten gehen wird, bis dann tatsächlich eine Umkehr stattfindet, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Tucker Carlson hat, ich glaube, in Dubai einen Vortrag gehalten, in dem er auch über sein Interview mit Russlands Präsident Putin gesprochen hat. Und eine Aussage ist mir da ganz speziell aufgefallen. Tucker erklärt, dass die USA einst Städte gehabt hätten wie Moskau. Mit anderen Worten, Moskau hat ihn derart beeindruckt, dass er zum Schluss kommt, die Aussage, Putin hätte den Lebensstandard der Russen nicht gehoben während seiner Amtszeit, sei eine völlig falsche Behauptung. Man könne in Moskau beobachten, dass Putin etwas richtig mache als Präsident in den Augen der Russen. Und ich war ja in Moskau im letzten Mai oder April. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich ähnliche Eindrücke hatte. Ich war sehr, sehr beeindruckt von Moskau. Allerdings muss man auch hinzufügen, das sagen mir viele Russen, Moskau ist nicht Russland. Es gibt da natürlich gewaltige Unterschiede, aber die gibt es natürlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Oder gehen Sie nur schon nach Deutschland. Da haben Sie auch enorme Differenzen zwischen zum Teil etwas ärmeren ländlichen Gegenden und reicheren städtischen. Moskau auf jeden Fall ist extrem beeindruckend, was nicht nur die Qualität, sozusagen der Außeneindruck der Stadt angeht, sondern was mich speziell auch fasziniert hat, was mir auch imponiert hat, war die enorme Freundlichkeit und Zugänglichkeit der Leute, die einem als, ja, jetzt nicht unbedingt russisch aussehenden Touristen quasi nicht unter Verdacht gestellt haben, ah, du bist ein Amerikaner, du bist ein Gegner, du bist einer, der jetzt sozusagen Krieg oder einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führt. Ganz im Gegenteil, mir ist da mit großer Freundlichkeit immer zugesprochen worden. Kritik an NATO-Drohung. Röttgen, Trump erklärt Deutsche zu Freiwild. Ja, die Aussagen des amerikanischen Präsidenten haben in der Bundesrepublik erhebliche Verstörung ausgelöst, um es mal etwas zurückhaltend auszudrücken. Und einer, der dann quasi auf der nach oben offenen Röttgen-Skala der Schrillheit und des Alarmismus ganz nach oben ausschlägt, ist eben dieser CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, ein temperamentvoller Politiker, man kann es auch so ausdrücken, ein Politiker, der immer dann, wenn es sich aufzuregen gibt, wenn quasi eine gewisse politisch korrekte Empörung einsetzt, ganz vorne dabei ist. Und jetzt also hier diese sterile, ich muss es so sagen, Erregung über diese Trump-Sätze, denen ich nun nichts Skandalöses abgewinnen kann. Trump hat einfach gesagt, die Amerikaner sollten doch NATO-Staaten, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, nicht zu Hilfe eilen. Mit anderen Worten, wieso sollten wir die Leben unserer Soldaten oder unser teures Militärmaterial aufopfern für Länder, die es sich da einfach gemütlich eingerichtet haben und darauf spekulieren, dass wir ihnen helfen, egal ob sie ihren vertraglichen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Das ist doch ein Satz, den ein angeblich bürgerliche Politiker wie Röttgen dankbar aufnehmen sollte, um in Deutschland dafür zu plädieren, dass man endlich die Vernachlässigung der Bundeswehr aufgibt und die eigene Verteidigungsfähigkeit stärkt. Aber das macht er nicht, sondern man bedient sich da des einfachen Feindbilds Trump, um sich moralisch gewissermaßen daran gesund zu stoßen. Und noch ein zweiter Denkfehler passiert, auch dem Roderich Kiesewetter, dem zweiten rüstungspolitischen Sprecher und Berserker der CDU, Roderich Kiesewetter. Er plädiert jetzt dafür, zusammen mit Röttgen ganz massiv die NATO aufzurüsten, Deutschlands Rolle in der NATO zu stärken, dort viel mehr Geld auszugeben. Und auch hier, glaube ich, wird eine falsche Konsequenz abgeleitet. Denn wenn es doch eine Erkenntnis gibt, auch aus Sicht Röttgens oder Kiesewetters, die die Vereinigten Staaten jetzt in Gestalt von Trump sehr kritisch sehen, dann müsste doch der Aufruf lauten, Deutschland muss sich endlich unabhängig machen von den Vereinigten Staaten und von der NATO und vielleicht zusammen mit Frankreich stärker zusammengehen, um dort dann gemeinsam auch die Rüstung zu intensivieren. Also wenn man da einfach Geld zum Fenster hinauswirft, um die NATO noch mehr zu stärken, dann finanziert man im Grunde die amerikanische Rüstungsindustrie und macht sich noch abhängiger von den Vereinigten Staaten, weil die Vereinigten Staaten ja im Cockpit der NATO sitzen. Also die Aufregung zeigt natürlich positiv gesehen auch an, dass den Deutschen bewusst wird, schockartig bewusst wird, diesen Politikern, dass eben die eigene Verwundbarkeit, die Schwäche, selbst verschuldet durch Vernachlässigung der Bundeswehr, immer akuter wird, aber man zieht die falsche Schlussfolgerung daraus. Man müsste doch jetzt sagen, wir müssen uns unabhängiger machen. So wie das beispielsweise ein Kanzler Schröder zu Beginn der 2000er Jahre gemacht hat, als er den Amerikanern gesagt hat, wir sind nicht einverstanden mit eurem Irakkrieg, hat sich da dann nicht hineinziehen lassen. Also das ist hier meines Erachtens der Problemfall. Eine interessante sozusagen Problemerkennung, die sich da in etwas emotional überschwänglicher Art und Weise zum Ausdruck bringt, aber eben die falschen Konsequenzen. Deutschland muss sich unabhängiger machen von den Vereinigten Staaten, wirtschaftlich, aber eben auch politisch, geopolitisch, militärisch, um seine globale Rolle als Friedensmacht und als ehemalige gestürzte Supermacht auszuspielen. Am Rockzipfel der Amerikaner wird es den Deutschen immer schlechter gehen. Das ist die Intuition, die ich derzeit sehr stark verspüre. Dann gibt es eine interessante Umfrage, die ich Ihnen da nicht vorenthalten möchte, während die Medien gerade sich darin ergehen, Russland zur ganz großen Gefahr und Bedrohung Deutschlands zu erklären, knapp noch vor Trump, der als zweite Supernova des Bösen gewissermaßen da perhorresziert, verteufelt wird, sieht es dann in der deutschen Lebenswirklichkeit ganz anders aus. Russland wird trotz 2 Jahren Krieg in der Ukraine überhaupt nicht als unmittelbare Bedrohung Deutschlands empfunden. Das sagt eine neue Umfrage, sondern ganz im Gegenteil. Migration, Extremismus, islamischer Art, also Migration, islamischer Extremismus, das seien die ganz großen Bedrohungen, das seien im Sorgenbarometer die vorrangigen Akzente. Also auch hier die Deutschen scheinen da etwas näher an der Realität und an der Wirklichkeit zu sein als ihre Politiker oder wie es ein berühmter britischer Historiker einmal ausdrückte, die Völker sind oft klüger als ihre Führer. Dann ist Oppositionsführer Friedrich Merz auf Besuch bei Benjamin Netanyahu in Israel. Und er übernimmt dort im Grunde die Position des israelischen Premierministers. Israel ist ein heikles Thema im Moment. Ich beobachte da eine Entwicklung, die mich mit Sorge erfüllt. Sie erfüllt mich deshalb mit Sorge, weil ich mich immer zu den Israel-Befürwortern gezählt habe, zur Pro-Israel-Gruppe, wenn man so will. Ich habe Israel oft verteidigt, vor allem in den frühen 2000er Jahren, als man da die Israelis als Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet hat, während der islamistische Terrorismus überall seine Bomben legte, da fand ich es nötig, Gegensteuer zu geben. Aber wenn ich heute etwas in die Wirklichkeit hinausblicke, wenn ich mich umhöre, auch in meinem Bekannteskreis, in meinem Freundeskreis, dann stelle ich doch ein irritierendes Phänomen fest, dass sich immer mehr Leute von Israel abwenden und dass sich Israel mit der Art und Weise der Kriegsführung im Gazastreifen ganz enorm schadet, aber nicht nur sich selber, sondern auch der jüdischen Bevölkerung, der jüdischen Diaspora und schließlich auch den eigenen Verbündeten im Westen. Und man muss hier aufpassen, dass man sich nicht zu leicht macht. Es gibt viele, die dann sagen, ja, das ist der typische Antisemitismus, das ist der Judenhass, das hat es halt immer gegeben. Ich glaube, es ist komplizierter und es ist auch beunruhigender. Ich sehe etwa in der jüngeren Generation, bei Studenten, auch bürgerlichen Studenten, die sich überhaupt nicht als Gegner der Juden bezeichnen würden. Sie sagen, wir haben kein Problem mit den Juden, wir haben ein Problem mit Israel. Israel ist ein Staat, der zur Verfolgung seiner Ziele Frauen und Kinder umbringt. Und das geht einfach nicht. Und man sagt nicht einmal, man habe kein Verständnis für die Reaktion und die Wehrhaftigkeit Israels nach dem 7.10. Also das wird auch nicht ausgeblendet oder gar relativiert. Man sagt einfach, diese Art der Kriegsführung, das geht nicht, das löst Abscheu aus. Immer mehr Leute wenden sich von Israel ab und das ist natürlich ein grosses Problem für Israel. Und meine persönliche Meinung ist da höchst hin und her gerissen. Ich habe auf der einen Seite natürlich größtes Verständnis für die Regierung, dass sie sich nach einem Terroranschlag wehren muss und dass es extrem schwierig ist, wenn sie es mit einem Feind zu tun haben, der sich in der eigenen Zivilbevölkerung versteckt, der sozusagen Spitäler und Schulhäuser unterkellert. Und wie wollen Sie das machen? Ich wüsste gar nicht, was ich der israelischen Regierung raten sollte. Aber auf der anderen Seite können Sie so eben auch nicht machen. Das ist gewissermaßen eine tragische Situation. Aber eben das Problem, dass sich dadurch natürlich Israel isoliert. Israel, ein Land, das immer als David gegen die Goliaths der arabischen Riesenarmeen gegolten hat, erinnern wir uns an 1973 oder frühere Auseinandersetzungen, das ist heute dahin. Immer mehr sehen Israel nicht als Opfer, als angegriffenes Land, sondern als Täterstaat, als Täterland. Und das ist eine sehr schlechte Entwicklung und sie muss eben ernst genommen werden, denn es stellt sich natürlich einerseits das Problem für die jüdische Bevölkerung, die da sozusagen unzulässigerweise in Sippenhaft genommen wird, die dann eben auch kritisiert wird oder Opfer von Übergriffen wird, dass man sagt, ja, da kommen jetzt eben diese Exil-Israelis und so weiter, denen wollen wir auch mal einen Denkzettel verpassen, das geht doch nicht, was euer Staat da im Nahen Osten macht, das ist ein Riesenproblem. Und das Zweite natürlich für den Westen, für die Verbündeten Israels, für die sogenannte Wertegemeinschaft und für die Vertreter der regelbasierten Ordnung. Ich meine, was sagen Sie den Chinesen, die man immer anprangert wegen der Uiguren, oder die Russen, denen man wegen der Kriegsführung in der Ukraine schon mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gedroht hat? Ich meine, die Chinesen und die Russen sagen doch, ihr könnt uns gestohlen bleiben, ihr könnt uns in die Schuhe blasen. Ich meine, diese doppelmoralischen Standards, 2 Jahre Krieg in der Ukraine, etwa 7.000 bis 8.000 tote Zivilisten, der Großteil der Toten, das betrifft die Armeen, das betrifft die Soldaten. In Israel ist es genau umgekehrt, im Gazastreifen haben wir jetzt etwa 25.000 Tote, nur ein geringfügiger Teil davon sind militärische Kämpfer, der Rest sind Zivilisten, das geht nicht, das ist natürlich ein riesiges Problem. Die Mongolen, da hat sich der mongolische Ex-Präsident zu Wort gemeldet zum Interview von Wladimir Putin mit Tucker Carlson. Und zwar hat er gezeigt eine mongolische Karte aus dem Mittelalter bzw. der frühen Neuzeit und hat da dargelegt, welche Gebiete einst zur Mongolei gehört haben. Und die könnte man jetzt auch wieder beanspruchen, analog zur Putin-Argumentation bei Tucker Carlson. Das hat für einige Lacher gesorgt da und auch zustimmende journalistische Kommentare. Aber natürlich wird hier Putins Argumentation vom mongolischen Ex-Präsidenten völlig falsch wiedergegeben. Erstens, die Mongolen waren keine Siedler, sondern reine Eroberer und Zerstörer, Kolonialisten, die zum Teil in diesen Gebieten gar nicht eigene Verwaltungsstrukturen aufgebaut haben, beziehungsweise sehr dezentrale. Sie haben einfach verlangt, dass man ihnen Tribut leistet und sehr viel Geld abliefert. Dann zweitens ist Russland aus der heutigen Ukraine heraus entstanden. Die Mongolei oder das mongolische Großreich von Genghis Khan ist nicht aus Russland heraus entstanden oder aus Ungarn oder Teilen Europas. Das ist eine totale Geschichtsklitterung und Verfälschung der putinschen Positionen, die der mongolische Ex-Präsident da vornimmt. Und zwischen der Ukraine und Russland gibt es engste ethnische, sprachliche, religiöse und generell kulturelle Verwandtschaften. Putin begründet seinen Einmarsch aus dieser historischen Verpflichtung zum Schutz auch der russischen, wie er sagt, Brüder und Schwestern in der Ostukraine aufgrund des gemeinsamen Erbes. Das ist eine völlig andere Argumentation, ist eine völlig andere Sachlage als das, was die Reitervölker aus den mongolischen Steppen in Europa einst veranstaltet haben. Im Übrigen hat Putin keinerlei Gebietsansprüche erhoben, sondern ist nach seiner Aussage den Hilferufen der von der westukrainischen Seite beschossenen ostukrainischen, vor allem russischsprachigen und in vielerlei Hinsicht diskriminierten Bevölkerung zu Hilfe gekommen, hat ihrem Wunsch sozusagen nach Anschluss an Russland Folge geleistet. Das ist die Dimension hier und darüber kann man ernsthaft streiten, man kann sich darüber unterhalten, aber mit so einer billigen Pointe, Putin sei sozusagen der neue Genghis Khan, damit wird man der Lage wohl nicht unbedingt gerecht. Meine Damen und Herren, das war's für heute von Weltwoche Daily International. Interessant, was sich da alles ergibt. Auf keinen Fall dürfen Sie sich herunterziehen lassen, meine Damen und Herren, von den schlechten Nachrichten. Sie müssen sich vor Augen halten, Krisen sind ein Segen, Krisen sind notwendig und Krisen sind Heilungsprozesse. Und wenn man Krisen nicht zulässt, dann kommt es viel, viel schlimmer heraus. Also muss man durch diese Fieberphase, durch diese Krankheitsphase hindurch, um wieder zu neuer Stärke zu finden. Das ist nicht Zweckoptimismus, sondern das sind verbriefte historische Erkenntnisse, auf die wir uns abstützen, auf die wir uns verlassen können. Aber von selber passiert es natürlich nicht. Den Karren aus dem Dreck ziehen, das müssen Sie dann schon. Aber da habe ich größtes Vertrauen, immer gemäß dem Zitat von Altwirtschaftsminister Ludwig Erhard: In der Stunde der Not bewährt sich die höchste Tugend der Deutschen. Die Frage ist einfach, ob sie auch mit den Stunden des Glücks fertig werden können oder eben nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Dann kommt halt wieder die Ernüchterung. Machen Sie es gut, bis bald, ich freue mich auf morgen.